Hier ist die Lebenshilfe auf Radio Horeb. Ich grüße Sie alle herzlich, die Sie uns zuhören, ob Sie uns hören über Kabel, Satellit oder das Internet. Ich bin Bodo Klose und ich freue mich, dass Sie uns heute zugeschaltet sind. Wir haben heute ein Thema, das jeden betrifft. Ein Thema, um das keiner eigentlich herumkommt, obwohl man sich's eigentlich wünschen würde. Nämlich, wie ist denn das mit dem Leid? Leid passiert um uns herum, vielleicht sogar in unserem Leben direkt. Es gibt die Situation, ein Autounfall, jemand stirbt oder wird schwer behindert. Eine Beziehung ist am Zerbrechen oder schon zerbrochen. Oder man hat finanzielle Schwierigkeiten. Das ist eine ganz lange Liste, die Sie wahrscheinlich genauso gut kennen wie ich. Dass man spürt, es ist einfach eine Situation, in der wir da drinstehen, wenn wir leben, dass man um dieses Leid auch gar nicht so drumherum kommt. Manchmal kommt man vielleicht wirklich drumherum und es ist Bewahrung da und doch sieht man immer wieder, dass Leitsituationen passieren. Wie kann Gott das zulassen? Es ist ein guter Gott, ein liebender Gott, ein Gott, der es gut mit uns meint. Wie kann Gott zulassen, dass dieses Leid geschieht? Und wir in der heutigen Sendung wollen wir uns insbesondere fragen, was will er damit erreichen? Das ist ein ganz anderer Gedanke noch. Nicht einfach nur, dass er zuschaut oder das geschehen lässt, sondern dass er einen Plan hat. Welchen Plan könnte Gott in meinem Leben haben, auch wenn er solche Situationen zulässt? Und ich freue mich, dass uns dazu heute auch aus dem von dem Hörertreffen in Krefeld zugeschaltet ist Dr. Ursula Königs-Greven. Grüß Gott, Frau Königs-Greven.
Grüß Gott, Herr Klose.
Ich habe schon ein bisschen ausgeholt. Wir steigen auch gleich ins Thema ein. Ich möchte Sie aber den Hörerinnen und Hörern noch kurz vorstellen, die Sie vielleicht noch nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann, denn Sie sind auch sehr aktiv auf Radio Horeb. Sie sind in Krefeld geboren, also dort, wo wir heute auch Ihre Stimme hören, wo Sie auch leben in Krefeld. Das ist Ihre Heimat. Sie haben Biologie, Chemie und Landwirtschaft studiert. Sie sind Doktor, promoviert in dem Bereich gerade Biologie. Sie haben sich viel mit der Natur und der Schöpfung auseinandergesetzt. Und wenn wir natürlich über die Leitfrage nachdenken, dann hat das natürlich auch einen Bezug sehr stark auf unser ganzes Leben, auf die Schöpfung und wie das alles zusammenhängen kann. Sie waren lange Jahre bei der Max-Planck-Gesellschaft engagiert. Sie haben sich auch sehr für die Einheit der Christen engagiert in ihrem Leben. Und heute sind Sie auf ganz vielen Ebenen aktiv. Sie und vor allem eben auch als Referentin und gefragte Gesprächspartnerin, gerade auch in so persönlichen Themen der Seelsorge. Heute ist ein Lebenshilfethema, das, denke ich, sehr auf Sie zugeschnitten ist, weil Sie einfach schon sehr viel Erfahrung haben in dem Bereich aus vielen Gesprächen. Und dann würde ich Sie jetzt bitten, Frau Königs-Greven, Ihren Vortrag zu halten und später sprechen wir dann drüber.
Gut, Herr Klose. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich begrüße Sie. Und eine Frage, die wir ja heute alle auch sehr haben im Herzen und viele Menschen sagen, wie konnte Gott das zulassen? Und die Anfragen sind aus der großen Welt oder sind aus dem persönlichen Leben. Und ich hatte hier vor jetzt etwas längerer Zeit Äußerungen gehört, die mich sehr betroffen gemacht haben. Äußerungen von Anne Graham, der Tochter von Billy Graham. Er ist ja ein bekannter Evangelist in den USA. Und das ist entstanden damals aus diesem großen Schrecken, der Terrorangriff auf das World Trade Center am 11. September 2001. Und da kam die Frage in Amerika auf, wie konnte Gott das zulassen? Und jetzt führe ich Sie an. Ich denke, Sie hat sich sehr tiefgehende Gedanken gemacht. Ich glaube, sagt Anne Graham, ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff tief betrübt worden ist, genau wie wir alle auch. Aber während Jahren haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen, unsere Regierung zu verlassen, einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen. Und weil er ein Gentleman ist, hat er sich ganz still zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen? Madeleine H.O.H., sie wurde später ermordet aufgefunden, beklagte sich, dass in Schulen gebetet würde. Und wir sagten, okay. Dann kam ein anderer, der sagte, dass die Bibel in den Schulen keinen Platz mehr haben dürfe. Gottes Wort, das uns sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und wir sagten, okay. Dann trat Benjamin Spock auf, der uns riet, die Kinder nicht zu disziplinieren, auch nicht zu schlagen, wenn sie sich ungezogen aufführen, weil so ihre zarte Persönlichkeit beschädigt und ihre Individualität in Mitleidenschaft gezogen würde. Mr. Spokes Sohn hat Selbstmord begangen. Und wir erklärten, dass es Mr. Spoke als Fachmann wohl wissen müsse. Und wir sagten, okay. Andere Leute wiederum traten auf und gaben die Devise heraus, dass Lehrer und Vorsteher ihre Schüler nicht disziplinieren dürften, wenn sie sich ungezogen benehmen. Viele schlossen sich dem an, aus Angst in Misskredit zu geraten oder gar verklagt zu werden. Zur Beachtung, es besteht ein großer Unterschied zwischen disziplinieren und reinschlagen, erniedrigen, Fußtritte verteilen und so weiter. Wir schlossen uns auch diesem Urteil an und sagten, okay. Wiederum andere sagten, lass unsere Töchter ihre Kinder abtreiben, wenn sie wollen. Die Eltern brauchen darüber nicht informiert zu werden. Auch hier sagten wir, okay. Leiter von Schulen äußerten sich, da Jungs nun mal Jungs sind und sie sowieso tun, was sie wollen, lass uns ihnen Kondome verteilen, sodass sie all ihre Begehrlichkeiten ausleben können. Natürlich wird Eltern gegenüber verschwiegen, dass solches an unseren Schulen geschieht. Wir sagten, okay. In der Folge wurden Bilder nackter Kinder publiziert, die sogar über Internet verfügbar wurden. Und wir sagten, okay. Dann wurde der Gedanke verbreitet, dass die Redefreiheit in keinster Weise einzuschränken sei. Die Unterhaltungsindustrie setzte diesen Gedanken in die Tat um, indem sie verkündigte, lasst uns TV-Shows machen, die Eitelkeiten, Gewalt und unerlaubten Sex darstellen. Dazu sollen geeignete Klänge gespielt werden, die Szenen, die Vergewaltigung, Drogen, Mord, Selbstmord und sotantische Themen musikalisch untermalen. Wir meinten dabei selbstgefällig, es gehe nur um Unterhaltung, von der doch keine schädliche Wirkung ausgeht und keiner der Zuschauer das Dargebotene wirklich ernst nimmt. Also lass es uns tun. Betroffen fragten wir uns, warum unsere Kinder keine Gewissensbisse mehr haben, warum sie nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden können und warum es ihnen nichts mehr ausmacht, Menschen zu töten, ihre Klassenkameraden kaltblütig umzubringen und dazu auch noch sich selbst. Wenn wir wirklich darüber nachdenken, dämmert uns plötzlich, dass diese Ereignisse sehr viel mit der Erkenntnis zu tun haben, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Lieber Gott, warum hast du dieses kleine Mädchen, welches im Klassenzimmer getötet wurde, nicht gerettet? Hochachtungsvoll, ein sehr betroffener Student. Dann die Antwort. Lieber betroffener Student, es ist mir nicht erlaubt, in den Klassenzimmern anwesend zu sein. Hochachtungsvoll, Gott. Eigenartig, wie Menschen Gott leichtfertig entsorgen und sich im Nachhinein wundern, warum die Welt zur Hölle geht. Eigenartig, wie wir unseren Zeitungen Glauben schenken, jedoch hinterfragen, was die Bibel sagt. Eigenartig, dass jedermann in den Himmel kommen will, ohne an Gottes Wort zu glauben oder so zu denken, zu reden oder zu handeln, wie es in der Bibel geschrieben steht. Eigenartig, wie jemand sagen kann, Ich glaube an Gott und immer noch Satan folgt, der beiläufig bemerkt, selbst an Gott glaubt. Eigenartig, wie schnell wir über andere urteilen, ohne uns selbst unter das Urteil zu stellen. Eigenartig, wie man 1000 Späße über E-Mail verbreiten kann, die wie ein Feuer um sich greifen, aber wenn es um Gott geht, zweimal darüber nachdenkt, ob man dies auch in Bezug auf ihn tun sollte. Eigenartig, wie das Laute, Brutale, Vulgäre und Obszöne frei fließen kann. Die öffentliche Diskussion über Gott jedoch an allen Orten, ob Schule oder Arbeitsplatz, unterdrückt wird. Eigenartig, wie jemand am Sonntag über Christus begeistert sein kann, jedoch unter der Woche ein unscheinbares Christsein lebt. Denkst du, dies sei zum Lachen? Eigenartig, wie ich viel besorgter darüber bin, was die Leute von mir denken, als was Gott über mich denkt. Merkst du etwas? Liebe Hörerinnen und Hörer, wie kann Gott das zulassen? Kennen Sie persönlich diese Frage? Haben Sie selber vielleicht diesen Gedanken, wenn Sie hören, dass eine Familienmutter vom Krebs von ihrer Familie weggerissen wird? Wenn ein Kollege von 45 Jahren im Betrieb am plötzlichen Tod Ihnen gegenüber am Schreibtisch stirbt? Wenn ein Kind bestialisch von einem jungen Menschen mit Messerstichen ermordet wird, wie kann Gott das zulassen? Kleine Bäche treten reißend über die Ufer und reißen alles mit sich, was sich in den Weg stellt. Woher kommt denn auf einmal der reiche Regen, der zu den Überschwemmungen geführt hat? Wie kann es sein, dass unsere Kinder trotz allem, was wir für sie getan haben, zu Drogen greifen und sich in so vieles zerstören, obwohl sie doch gewarnt werden und sie vieles wissen, mehr als die Erwachsenen vielleicht. Wie kann Gott das zulassen? Da stirbt ein kleiner Junge von 4 Jahren, der schon vom Mutterleib an Krebs hat und überreich an Metastasen ist. Das war ein Nachbarjunge von mir. Wie kann Gott das zulassen? Da ist eine fröhliche Viehgesellschaft auf ihren Brettern unterwegs und eine Lawine begräbt sie unter sich. Sie können nur noch tot geborgen werden. Wie kann Gott das zulassen? Was steht denn hinter solchen Fragen, wenn sie als Fragen gestellt werden nach einem tiefen Verständnis von Gott, seinem Wirken und seinen Plänen? Dann können wir schon um Verständnis ringen, darüber nachdenken. Vielleicht bekommen wir eine Antwort, die wir in Demut annehmen müssen, auch wenn wir sie nicht verstehen. Aber oft ist die Frage, wie kann Gott das zulassen, im Ton der Anklage gesprochen und wird Gott entgegengeschleudert. Das heißt, wir machen uns zum Richter von Gottes Tun. Er soll sich vor uns verantworten, wozu wir ihm aber gar keine Chance geben wollen. Nein, wir wenden uns von Gott ab und verlassen ihn. Das Geschöpf wirft sich zum Richter auf gegen den, der es geschaffen hat. Es gibt ihm die Schuld an allem Elend. Kennen wir das nicht schon? Kommt uns das nicht bekannt vor? Blättern wir auf den ersten Seiten der Bibel. In der Genesis 3,12 wird Adam von Gott gerufen, nachdem sich beide, Adam und Eva, vor Gott versteckt haben. Und Gott fragt, hast du etwa von dem Baume gegessen, von dem ich dir zu essen verboten habe? Und Adam antwortet, das Weib, das du mir gegeben hast, zugesellt hast, das hat mir von dem Baume gegeben, da habe ich gegessen. dass du mir zugesellt hast. Das heißt, im Grunde, du bist selbst schuld daran, Gott, wenn du mir dieses Weib gegeben hast. Ich war es eigentlich nicht. Und Eva schiebt die Schuld auf die Schlange. Die hat mich verführt. Wie tief liegt in uns seit dem Sündenfall, andere für alles schuldig zu sprechen? Nicht aber mich selber oder uns selber. Und selbst, wenn wir Gott zum Schuldigen erklären, warum hast du uns geschaffen, wenn du doch wusstest, dass wir sündigen würden? Und mit dieser Frage stehen wir vor dem großen Geheimnis Gottes, seine Liebe und die menschliche Freiheit. Seine Liebe will sich mitteilen, will Antwort suchen und Antwort geben. Seine Vollkommenheit nicht nur für sich allein und die Engel. Nein, er will sie den Menschen schenken, weil Liebe nur in Freiheit gedeihen kann. Will ich zur Liebe gezwungen werden? Nein, das kann ich nicht. Wir spüren dann den Widerstand in uns, freiwillig gerne, aber nicht gezwungen. Heute wissen wir auch im rechtlichen Sinn von der Vergewaltigung, die zutiefst die menschliche Würde verletzt. Sie kann bestraft werden. Wenn Gott nun die Liebe ist, wie kann er dann für alles schuldig erklärt werden, was uns betrifft? Erstmal müssen wir anerkennen, dass mit dem Sündenfall im Paradies alles betroffen wurde und der Mensch das Paradies verlassen musste, um in anderer Umgebung weiterzuleben, einer Natur, die ihm nicht immer nur gut gesonnen war, für die er aber doch Verantwortung übernehmen sollte. Macht euch die Erde untertan und herrschet über die Tiere. Das war der Auftrag Gottes für die Menschen, aber vor dem Sündenfall. Also als die selbst noch in den göttlichen Ordnungen lebten. Schauen wir uns die Vorwürfe einmal näher an. Krebs der Familienmutter oder des kleinen Jungen, der durch ihn stirbt. Als ich studierte, vor 40 oder 50 Jahren, wurde uns noch gelehrt, dass man vor dem Alter von 35 Jahren keinen Krebs bekommen könnte. Und was sind in diesen Jahren krebserregende Substanzen gefunden worden in der Nahrung, in den Kosmetika, in den Materialien zum Häuserbau, zur Schädlingsbekämpfung, von Strahlungen verschiedenster Art und so weiter. Oft haben wir die Wirkungen nicht einschätzen können, haben sie nicht erkannt und dann, viel schlimmer, sie trotz der Kenntnisse eingesetzt, aus den verschiedensten Gründen. Denken wir an die Leidenschaft des Rauchers, der trotz des Wissens von der Schädlichkeit raucht. Können wir das Gott anlasten? Wir wissen, dass die Pille den ganzen Hormonhaushalt durcheinanderbringen kann. Ja, dass sie Krebs erzeugen kann. Ändern wir unser Verhalten? Wir hören von den Klimaänderungen, die uns die Katastrophen bescheren, zu viel Regen mit sich bringen und damit die Flüsse über die Ufer treten lassen und so vieles zerstören. Wir haben die Flüsse begradigt, die Ufer zugebaut. Sollen wir das alles Gott anlasten? Wir haben den Wald der Gebirge zurückgedrängt und erleben nun Lawinen, die gefährlich sein können. Ist Gott das in Schuld? Ich denke, das können wir nicht, sondern hinter den Fragen verbirgt sich eine Rebellion des Menschen, ein Verklagen Gottes, nicht den liebenden Gott zu sehen und auf ihn zu hören, weil der Mensch autark sein möchte und selber bestimmen möchte über Gut und Böse. Einen solchen Gott kann man ja nicht lieben, dem ich alle Schuld an meinem oder unserem Unglück in die Schuhe schiebe. Gegen diesen Gott werde ich eher zornig und ich verlasse ihn. Er, unser Gott, wird verlassen von den Menschen, seinen geliebten Geschöpfen. Aber es ist doch genau umgekehrt. Es ist unsere Schuld, wie wir heute oft leben, unersättlich, habgierig, auf Lust aus. Oder wenn es uns, wenn es dem anderen schadet, spielt keine Rolle. Rücksichtslos, auf sich selbst bedacht, schreckt man vor nichts zurück. Und dabei hat uns Gott seine Liebe gezeigt, indem er seinen Sohn Jesus Christus für uns in den Tod gab, um uns von unseren Sünden zu befreien. Den Graben zwischen Gott und dem Menschen zu überbrücken, zu unserem Heil. Und zwar, als wir noch Sünder waren, also absolut nicht so sehr liebenswert waren. Ein Gott, der seine Geschöpfe und seine Schöpfung liebt, sieht voller Kummer und Schmerz auf die Zerstörung der Seelen, auf die Kinder, die nicht leben sollen, obwohl sie doch von ihm gerufen wurden. Er sieht auf die Schönheit seiner Geschöpfe, die Tiere und wie viele Arten nun schon auf immer vernichtet wurden durch den Menschen. Wie viele stehen vor dem Aussterben, wenn wir so weitermachen. Er aber denkt voller Liebe an jeden Menschen, an den er in den Fesseln der Süchte sieht. Er denkt an die Schwachen, die schlecht mit dem Leben zurechtkommen, und auch an die Starken, die glauben, Gott nicht nötig zu haben, weil sie sich so stark fühlen. Er aber will uns in allen Lebenslagen helfen. Aber wir müssen seine Hand ergreifen wollen, wie Petrus auf den Wellen des Sees Genezareth. Er will uns Kraft geben und uns an seinem Herzen trösten im Kummer. Er will, dass wir das Gute wollen, dem Guten zustreben. Dieses Gute liegt doch in jedem Menschen als Ahnung von dem, aus dem wir stammen, was unsere eigentliche Heimat ist, das Herz Gottes, das durchbohrte Herz unseres Heilandes. Auf einem Kongress in Birmingham 1986 kam ein prophetisches Wort, das mich damals tief getroffen hat. Gott spricht: Wer ist bereit, mit mir zu leiden über die Zerstörung der Seelen, mit mir zu trauern und zu weinen, dem werde ich das Geschenk der Tränen geben. Gott sucht Menschen, die ihn trösten. Jesus sucht Herzen, die ihn wirklich lieben, die seine Verlassenheit, den Glaubensabfall mit ihm erleiden, die nicht voller Anklagen sind und ihm noch die Schuld für alles geben. Gott ist die Liebe, aber er ist auch ein heiliger und gerechter Gott, der Unrecht ahnden muss. Noch leben wir in der Zeit der Gnade. Aber es kann der Zeitpunkt kommen, wo Gott das Unrecht nicht länger anschauen kann. Wie oft ersteht vor mir die Frage, wie lange noch? Gott ist ein liebender Vater seiner Kinder, der retten will. Er will unsere Bekehrung. Die Bekehrung ist ein ständiges Wachstum in der Liebe zu Christus und ein Loslassen von allem, was uns von ihm trennt. Und Gott fleht um unsere Liebe. Es ist der Ruf Gottes an uns, ihn anzubeten. Er ruft uns auf, nach ihm zu dürsten, unsere Armut, unsere Blöße und unsere Kleinheit anzuerkennen im Gebet, in der Eucharistie zu ihm zu kommen. Wenn wir dem Ruf der Liebe unseres Vaters Folge leisten wollen, müssen wir den Glauben der kleinen Kinder besitzen. Und das ist für uns heutige Menschen nicht einfach. Aber dazu sendet er uns den Heiligen Geist, um ihn immer besser zu verstehen. Jesus zeigt uns, dass auch der Schlüssel für die Einheit seines Leibes, die Einheit der Christen, Demut und Liebe ist, nicht Anklage. Wir können beten, barmherziger Vater, lass diese, die hören und immer wieder hören und doch nicht verstehen, jetzt deine Stimme hören und verstehen, dass du der Allerheiligste bist.
Sie hören Radio Horeb, die Lebenshilfesendung »Wie kann Gott das zulassen? Was will er erreichen?« Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Ursula Königs-Greven, die uns heute vom Hörertreffen in Krefeld zugeschaltet ist. Vielen Dank, Frau Königs-Greven, für Ihren Vortrag, für diese doch auch tiefgehenden Worte. Sie haben da einiges wachgerüttelt und ich kann mir gut vorstellen, dass da einige Fragen da sind oder auch persönliche Anliegen jetzt unserer Hörerinnen und Hörer. Eine Frage von meiner Seite schon mal, Frau Königs-Greven. Sie haben das beschrieben auch mit dem sehr bewegenden Artikel von Anne Graham, der Tochter von Billy Graham, dass Gott ausgeschlossen wird aus der Gesellschaft, aus den Schulen. Das ist, und da war immer auch diese Antwort, das ist okay. Also so ist es ja nicht, dass wir zu allem okay sagen, aber oft scheinen wir ja auch machtlos zu sein. Wenn jetzt Themen wachsen wie diese Unterhaltungsindustrie, ist es denn, dass wir okay sagen oder verhallt einfach unsere Stimme nur, dass wir ohnmächtig sind?
Ja, also das ist klar, dass das damals aus der Bewegung in den USA kam und aus dem Herzen von Anne Graham. Eben, das ist also einfach natürlich auch diese Betroffenheit, die dadurch ausgelöst wurde. Und dann hat sie nachgedacht. Und im Grunde ist dieses Okay vielleicht oft nicht laut ausgesprochen worden, aber es ist zugelassen worden. Und ich denke, dass wir eigentlich eine vergleichbare Situation haben, nämlich es werden Dinge beschlossen, ob sie uns gefallen oder nicht. Und dann sagen wir vielleicht wirklich nicht okay dazu, das heißt also gut, alles ist in Ordnung, sondern wir spüren, es ist nicht in Ordnung. Aber wir spüren uns oft machtlos gegenüber ja oft politischen Entscheidungen, die eben dann auch bindend sind, zum Beispiel für Lehrer an den Schulen.
Also auch Menschen, Christen lassen Leid zu, wenn sie sich eben dann einfach zurückhalten. Sollten Christen politischer sein?
Ich denke schon, dass Christen wirklich politischer sein sollten. Und zwar, wir können keine christliche Politik vielleicht immer durchsetzen, aber als Christen in der Politik mitzumischen, mit zu den Entscheidungen beizutragen, durch Briefe, vielleicht in einer Zeitung oder so, wo wir uns zu Wort melden, wo wir an unsere Politiker schreiben. Ich denke, das sollten wir vermehrt.
Also dort aktiver sein, auf dieser persönlichen politischen Ebene.
Ja.
Und natürlich ist auch das Gebet ein ganz wichtiger Schlüssel, wo man ja auch Sachen bewegen kann. Aber es ist auch eine Menge. Es ist ja, das Leid ist ja irgendwie so, wo man hinschaut. Also Sie haben ja ganz viele Beispiele gebracht in Ihrem Vortrag, wo es überall brennt. Da ist es ja auch, das erdrückt einen ja auch fast. Dann ist ja die Gefahr, dass man dann sagt, okay, wo soll ich denn da anfangen?
Ich denke schon, Herr Klose, dass also unser erstes Feld unsere kleine Umwelt ist, die wir haben. Und da kommt es viel darauf an, dass wir uns Gedanken machen, dass wir uns erstmal kundig machen, dass wir uns auch kundig machen über unseren Glauben. Was ist die Grundlage unseres Glaubens? Glauben wir wirklich an diesen gütigen, liebevollen Gott, der, wie gesagt, so sehe ich das, leidet an dem, wo Menschen zerstört werden, der nie etwas dazu tun wird zur Zerstörung, sondern zur Rettung und zu dieser Veränderung einer inneren und äußeren Einstellung. Und dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben und hat dieses unendliche Leiden auf sich genommen, damit wir frei werden, auch frei werden können, Dinge auszudrücken in einer Art und Weise, wie wir sie lernen, dass sie gut sind oder schlecht sind.
Das war natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie mit eingebracht haben, dass Gott selber sehr, sehr leidet. Und dieser Aspekt, dass wir ihn trösten können, das war ja ein ganz wichtiger Moment, dann auch am Ende Ihres Vortrages. Ist das eine besondere Berufung? Sie haben von diesem Geschenk der Tränen gesprochen.
Ja.
Dass man da, ist es was ganz Besonderes, dass man, oder ist es irgendwie was, was jeden Christ angeht oder angehen könnte?
Also ich denke, wir haben im Reich Gottes verschiedene Aufgaben als Christen. Und das war ja auf einem Kongress in Birmingham, wo das so als Weisheitsauskunft gesagt worden ist, dass wer eben bereit ist, dieses Leiden Gottes mitzutragen, dass er die Gabe der Tränen bekommt. Und das heißt aber im Grunde ja, dass ein Mensch bereit wird, nicht nur für persönliches Leid, sondern für das Leid, was der Menschheit oder sogar der Tierwelt oder allen der ganzen Natur angetan wird von dem Egoismus und der Raffgier der Menschen, mit ihm zu leiden. Ich denke, dass Gott nicht einsam sein möchte, sondern dass er eine tiefe Beziehung zu uns haben will. Und da kann ein solcher Auftrag sein. Und ich habe das auch gesehen, damals in diesem Kongress, wie viele da auch zu weinen begannen und tiefe Betroffenheit erlebt haben. Und das sind, glaube ich, Geschenke Gottes.
Ein Aspekt, der mich auch sehr interessiert, Frau Königsgräven, Sie haben ja auch beschrieben, okay, was können wir Gott oder was wird oft Gott oft angelastet? Nehmen wir das Beispiel, in Amerika stürzt eine Brücke ein und da suchen wir natürlich gleich nach Gründen. Es ist generell natürlich immer die Frage, man sucht auch nach Schuld, nach den Schuldigen und da würde man sagen, okay, es hat irgendjemand zwar gesagt, die Brücke ist marode, aber so richtig durchgegriffen hat man nicht und man hätte die Brücke doch schon früher sanieren müssen. Im Moment sind Christen aus Seoul, aus Südkorea, sind in Gefangenschaft als Geiseln, werden teilweise, sind gestorben, sind hingerichtet worden. Dort ist große Bestürzung da. Da würden, das sagen auch viele, ja, die sind selber schuld, wenn sie da runtergehen und dort missionieren wollen. In beiden Situationen, aber es gibt jetzt, denke ich, auch ein ganz besonderes Auge Gottes auf diese Situation, dass er sagt, okay, also da schon große Unterschiede. Die Brücke, das ist wirklich wohl sehr offensichtlich, dass da eine Fehleinschätzung der Menschen da ist. Jetzt aber eine Situation, wo Christen quasi losgehen auch für ihren Glauben oder einfach nur, um den Menschen zu dienen. Das ist ja dieser Aspekt, der dann oft ausgeblendet wird. Und man sieht ja auch die Medien, wie sie darüber berichten, die gehen gleich in die Gegenoffensive und sagen, ja, die sind selber schuld und diese Sachen, da kommen wir ja in eine ganz andere Richtung. Und da könnte man auch überlegen, ja, Gott lässt es zu, weil er hat auch einen Plan mit dieser Situation. Aber nehmen wir noch einen ganz anderen Fall, der vielleicht oft eintritt. Jetzt mal wirklich, eine Familie verliert ein Kind noch während der Schwangerschaft. Da ist ja, kann man ja kaum davon sprechen, da hat irgendjemand etwas falsch gemacht.
Ja, also das ist, was ich versucht habe, in den ersten Gedanken auszudrücken, dass durch den Sündenfall die ganze Natur mit hineingerissen worden ist in Unordnung. Und so kann eigentlich alles, ja, ich mach's mal ganz salopp, alles kann bei uns schief gehen. Es kann auch ein Feld verdorren und so weiter, weil die Sonne zu stark ist oder was weiß ich. Das heißt also, es ist die Natur nicht mehr wie ursprünglich ein Paradies, sondern sie ist mit hineingerissen worden. Und ich würde auch sogar eines sagen, dass also auch dämonische Kräfte oft in Naturgewalten sich austoben. Und auf der anderen Seite ist dann ein Gedanke, der uns als Christen ja doch irgendwo noch vielleicht geläufig ist, dass man sagt, die Märtyrer, das heißt Menschen, die durch irgendwelche Dinge für Gott gestorben sind, im Auftrage Gottes gearbeitet haben und dabei Leid und Kummer und vielleicht den Tod erlitten haben, dass sie der Samen sind, der in die Erde gelegt werden, in die Erde des Volkes, und dass dadurch neuer Segen erwächst aus dem Boden dieses Volkes. Ich denke, das ist sicher doch ein Gedanke, der noch irgendwo da ist. Mhm. Also Leid und Schmerzen haben eine Funktion in unserem Leben. Und wie oft habe ich das gehört, ist bei mir selber auch festgestellt, Zeiten besonders großer Schwierigkeiten, braucht nicht immer nur Krankheit gewesen zu sein, haben sich oft dann segensreich in der Rückschau dargestellt. Dass man dadurch auf einmal zum tieferen Glauben gekommen ist, dass man Dinge neu gesehen hat, dass das Herz aufgesprengt wurde durch Leid. Das heißt also, die Welt Gottes ist eine Welt, die in die Tiefe führen möchte, aus der Oberfläche unseres normalen Lebens heraus in die Tiefe.
Wir sind, ich habe mal gehört, gerade wir Deutschen, aber ich denke, das geht anderen Menschen genauso, sind sehr schnell dran, nach Schuldigen zu suchen. Mhm. Wir sind immer, sagen, okay, wenn ein Problem auftaucht, irgendwie, man hält es gar nicht aus, man versucht gleich die Schuld eben zu finden und damit auch abzuwälzen, wie Sie es ja auch an dem biblischen Beispiel von Adam und Eva beschrieben haben, dieses gleich, die Schlange ist schuld oder du bist selber schuld, du hast mir diese Frau gegeben. Das ist ja einfach auch was recht Menschliches. Ist es denn vielleicht eine gute Einübung, wenn Leid passiert, dass man erstmal nicht nach der Schuld fragt, sondern es auch mal versucht auszuhalten?
Ja, also das ist ganz richtig, wie Sie das sagen, Herr Klose. Und ich würde dann noch ein Stückchen weitergeben, was man vielleicht nicht immer sofort machen kann, aber im Grunde zu vergeben. Das ist diese Bereitschaft zu vergeben, nicht alles festzuhalten, um letzten Endes mich selber oft dazu zu vergiften innerlich, zu verbittern, zu hart zu machen im Urteil über andere. Das kann erreicht werden, wenn ich bereit bin zu vergeben. So wie Jesus letztes Wort ja oder eine der letzten Worte war: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Mhm. Da muss man erst mal wissen, wenn man vergibt, das hat auch mit Schuld zu tun, wem? Dann muss man doch nach der Schuld fragen. Wir haben einen ersten Hörer oder eine erste Hörerin, den Herrn Simon aus Garmisch. Grüß Gott, Herr Simon.
Ja, grüß Gott an die Runde. Ja, ich wollte nur das dazu sagen, dass der Frau Königsgräven nichts mehr hinzuzufügen ist, was sie gesagt hat. Sie hat mir ganz aus der Seele gesprochen. Oder vielen Menschen wahrscheinlich auch. Aber eines wollte ich mal fragen, ob sie das so auch sehen kann. Ich meine, dass das auch mit dem Okay immer die Leute alles, die Menschen alles ja spüren, dass es nicht gut ist und dann wenden sich doch von Gott und Gebot ab, dass das doch so ein bisschen wie ein Gesetz von Ursache und Wirkung ist, wo der liebe Gott da hineingelegt hat, der Schöpfer. Kann sie da zustimmen, oder?
Ich würde sagen, man kann eigentlich nicht zustimmen, da sofort als Gott als Schuldigen zu sehen und zu erkennen, sondern wir müssen da einfach ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Und ich denke, das ist eigentlich der Sinn meiner Ausführung gewesen, dass wir etwas tiefer sehen, wie wir im Grunde oft schon vergiftet worden sind in unseren Gedankenwelten. Und in der Herrschaft von Geld in unserer Welt zum Beispiel.
Ja,
Sex,
klar.
Ne? Mhm. Sex, Macht und diese drei großen Versuchungen, unser Inneres versuchen zu vergiften. Mhm. Macht, Geld und Sex. Und jetzt wird kein Unglück mehr erzählt, wo nicht sofort gesagt wird, so und so viele Tausende Euro sind da verloren und so weiter.
Ja, ja.
Das ist, unser Denken ist irgendwo angekrankt. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen können.
Ja, nee, ganz genau. Vielleicht habe ich das nicht gut ausgedrückt mit dem Ursache und Wirkung. Das ist ja eigentlich, die Menschen Ich sehe sie in meinem engsten Kreise, Umfeld und so, von Gott und Gebot, die früher mal, ja, doch auch Christen und doch, wie sie es jetzt ausgeführt haben, ja, das andere ist doch alles schöner oder wichtiger. Wie die Brücke in Amerika, man wusste, dass die mal saniert werden müsste, ne?
Ja.
Und so, man hat es nicht gemacht. Also Ursache, man hätte es müssen, man hat es gewusst, so, muss repariert werden, Wirkung bricht zusammen.
Und warum hat man es nicht gemacht? Weil es Geld gekostet hätte.
Ja gut, aber einfach Ursache, auch wieder. Die Umstände,
ja,
rum,
ja,
die da liegen, das können wir jetzt schon mal weglassen. Aber Ursache, Geld oder dies oder jenes, man wusste, hat es nicht gemacht, sie stürzt ein. Ne?
Mhm.
So habe ich das eigentlich gemeint. Ich weiß,
ja,
dass,
ja.
Also, ich habe in meinem eigenen Leben erfahren, gut, es gab so vieles, wo wachsen musste bei mir selbst. Ich leide da heute noch, dass auch in der Kirche und Gemeinschaft, Kirchengemeinschaft und Glaubensgemeinschaft auch manches nicht ist, wie es sein soll. Aber ich bete drum und ich war auch schon auf dem Weg auszutreten und dann habe ich gedacht, nee, das wäre der geringste Widerstand. Dabei bleiben und mitreden und diskutieren, was dir nicht gefällt und fragen, was dir nicht gefällt, ne?
Ja, und zwar wissen Sie, wir müssen annehmen, dass wir wirklich eine Kirche der Sünder sind.
Ja.
Wir suchen immer so gerne perfektes Frömmigkeit, ja, ja, und alles. Nein, wir sind eine Kirche der Sünder und trotzdem durch Gott heilig gesprochen.
Mhm. Ja, ja.
Das ist das Paradoxe und das ist schwer für uns anzunehmen.
Ja.
Wir hätten gerne so tolle Sachen.
Nee, ich bin gar nicht so, ich weiß, dass alles nicht so einfach ist und nicht so nach meinem Wunsch. Ich habe das im eigenen Leben schon gespürt, dass ich habe auch gelernt anzunehmen und nicht resignieren gleich, obwohl mal ein leichter Ansatz war, weil ich halt denke, der liebe Gott wird schon richten, es, dein Wille geschehe.
Ja, wunderbar. Ich denke, Sie sind auf einem ganz guten Weg.
Ja.
Und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.
Ja. Gut,
vielen Dank für den Anruf, Herr Simon. Alles Gute nach Garmisch.
Ja,
und wir haben einen weiteren Hörer, den Herrn Feldmann aus Kassel. Grüß Gott.
Ja, guten Tag, Feldmann Kassel. Mir ging
guten
es um Folgendes. Ich bin geburtsbehindert. Meine Mutter hatte also Röteln, die habe ich abgekriegt. Und jetzt geht es mir um die Frage, das habe ich, glaube ich, inzwischen gelernt, ob ich nicht jetzt mit meinen Röteln Folgen der Sehschädigung, der ja geistigen Schädigung, jetzt einfach solidarisch mit Gott sein kann, der ja nun leidet unter den Sünden. Ob ich nicht sagen kann, lieber Gott, ich will also meine Behinderung annehmen als Solidarität mit deinem Leid. Kann man das so aussehen?
Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Tiefes, für Sie, was Sie da vorhaben und fragen. Und ich denke, das wird Gott auch mit ganz großer Liebe hören, wenn Sie diesen Entschluss machen und Sie sehr lieben.
Ja, gut, das war meine Frage. Schönen Dank.
Ja, das glaube ich ganz bestimmt.
Ja, das waren, also sieht man auch im Leben von Heiligen, die oft quasi auch in so eine Situation kommen, dass sie auch für würdig erachtet werden, Gottes Leid mitzutragen.
Ja, das ist, glaube ich, ist ein ganz großes Geheimnis Gottes. Aber das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass wir geliebt werden wollen, verstanden werden wollen, dass wir dicht miteinander leben wollen. Und Gott will ganz dicht mit dem Menschen leben. Er will ja jeden Tag oder immer wieder mit dem Menschen den Tag leben. Er will in der Eucharistie zu uns kommen. Er will in uns eingehen, um uns zu helfen, das Leben zu bewältigen.
Mhm. Ja, Frau Königsgräben, ganz herzlichen Dank. Das waren jetzt doch sehr, sehr wertvolle Eindrücke. Auch ich denke, es ist auch rübergekommen, dass es jetzt nicht nur darum ging, diese Leitfrage theologisch irgendwie zu erörtern, sondern schon tiefer, diesen tieferen Sinn zu verstehen. Was kann dahinter liegen? Was will Gott damit in unserem Leben bewirken?
Ja.
Eines haben Sie angesprochen, das Thema der Krisen, dass wir dort auch reifen können, dass wir dort auch weiter wachsen können. Vieles können wir nicht verstehen, aber dahinter ist, wenn wir mehr in die Tiefe gehen, auch in der Ehrfurcht, nicht Gott anklagen, sondern in Ehrfurcht da vor ihm bleiben, sogar vielleicht in die Situation zu kommen, dass wir mit ihm mitleiden, mit seinem Leid, dann glaube ich, ist da schon ganz viel gewonnen, auch durch dieses Thema. Ganz herzlichen Dank.
Ja, bitteschön. Und ich denke, dass dadurch wirklich Leidvolles tragbar wird und dass irgendwie etwas Gutes daraus werden wird, mit Sicherheit. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Klose, auch Ihnen noch einen gesegneten Tag.
Dankeschön.
Und auch und alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Gottes Segen. Ihre Ursula Königsgräven.
Herzlichen Dank, Frau Königsgräven. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Sendung, dann rufen Sie bitte den Hörerservice von Radio Horeb an. Der Hörerservice ist für Sie da, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, also erst wieder kommenden Montag, unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 12,4 Cent die Minute. Wenn Sie außerhalb von Deutschland den Hörerservice von Radio Horeb anrufen möchten, dann wählen Sie bitte 0049 700 75 25 75 25. Wie gesagt, unter der Woche. Wenn Sie diese Sendung, die ist aufgezeichnet worden, nochmal anhören möchten, dann können Sie gerne eine CD bestellen. Vielleicht möchten Sie es auch gerne jemandem weitergeben. Das können Sie machen beim CD-Dienst von Radio Horeb, auch Montag bis Freitag unter den üblichen Zeiten. Unter der Telefonnummer CD-Dienst 0700 75 25 75 20. Bleiben Sie dabei bei Radio Horeb. Ich verabschiede mich aus dem Studio in Ravensburg, Bodo Klose.